Der deutsche Filmpodcast.
Hallo. Na, es ist Luke, es ist der deutsche Filmpodcast und es ist die 10. Episode von dem kleinen Sonderformat The Luca, was ihr ja mittlerweile wahrscheinlich kennt, also meinem kleinen Solo-Podcast, wenn ich hier allein bin. Und es wird die letzte Episode The Luca sein, das kann ich schon mal sagen, einfach weil mir der Name nicht mehr gefällt und ich mir was Neues ausdenken muss. Naja, ich heiße Luke, aber ich heiße euch auch willkommen in dieser Episode. Ende März ist auch schon wieder März, ne? Das Jahr fühlt sich noch so neu an. Ich habe euch heute zwei Filme mitgebracht, direkt dazu. Einmal geht es in ein Franchise, in dem mein Lieblingsfilm aller Zeit mit dabei ist, die Ghostbusters. Die sind im Frozen Empire unterwegs. Dazu dann gleich. Und dann habe ich euch noch einen weiteren Film mitgebracht. Oh la la, heißt er. Französischer Film, den ich mit Janosch in der Sneak gesehen habe. Gebe ich euch danach von Janosch. Liebe Grüße natürlich, aber leider heute keine Zeit. Deshalb klöppel ich euch diese Sendung mal eben selber in die hohe Kanäle. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist teilweise mal gutes Wetter, teilweise mal schlechtes Wetter. Aber wenn gutes Wetter ist, dann ist hier komplett die Heuschnupfensaison angekommen. Ich hoffe, dass euch das nicht trifft und dass ihr zumindest davon verschont bleibt. Was es sonst noch gibt? Naja, was es gab. Ich hoffe, ihr habt es gehört, wenn auch nicht ganz, dann habt ihr vielleicht mal reingehört. Es war ganz lustig. Wir haben ja mit Steve, also Movie Steve Buchter vom Krempelcast Trailer Schnack und weiß ich, wo der überall noch dabei ist, ja unseren kleinen Oscars gemacht. Und zwar nicht nur wir beiden, sondern auch Jendrik, liebevoll Jan Dirk von mir genannt, vom Podcast Neulich in der Bar. Ja, da konntet ihr viele tolle Sachen hören, aber auch wie meine Stimme Stück für Stück weiter versagt hat. Ihr hört es aber schon, ich sag mal, bei 85% ist sie gerade. Ne? Also es hilft tatsächlich irgendwie nicht, wenn man nachts eine zu Nase hat und die ganze Zeit durch den Mund atmen muss. Das ist gerade beim Heuschnupfen so und mich hat ja wirklich am Ende der Episode, ich habe mal reingehört, boah, tut mir leid, die Stimme war dann einfach weg, was dann auch dazu führte, dass die nächsten Tage bei mir wenig mit Reden war. Manche hat es gefreut, manche nicht so sehr. Aber nochmal zurück zu dieser Episode. Also wie gesagt, die deutsche Krempelbar mit dem großen Oscar-Special. Ich weiß, 4 Stunden, verdammt viel Zeit, kann man sich vielleicht auch etappenweise mal anhören, wenn man da Bock drauf hat. Aber es ist ja nun mal das Format für die Leute, die bei Blu-rays auch den Regiekommentar anhören und mit den Jungs macht es einfach immer unglaublich viel Spaß, darüber zu sprechen, da richtig ordentlich abzunörden. Und ja, es gab ja dann auch ein Quiz und es gab auch ein Tippspiel, in dem, und jetzt spoilere ich, falls ihr es nicht gehört habt, ich natürlich in euren Namen den Titel Deutschlands kompetentester Filmpodcaster mal wieder zu uns zu holen, 3. Jahr in Folge. Aber machen wir uns nichts vor, das haben wir ja auch so erwartet. Ne? Und da sei auch schon mal der kleine Hinweis erlaubt, wir haben auch schon etwas vorbereitet. Will noch gar nicht zu viel dazu sagen, aber es wird demnächst hier noch ein tolles Special geben. Ja, da ist dann Janosch auch mit dabei, bei einem Special mal. Und noch jemand anders und das ist ein bisschen interaktiv, da könnt ihr mitmachen und ich sag mal, freut euch drauf. Im Zuge der Technik müssen wir da leider noch ein bisschen dran rumschrauben und doktoren, aber das wird demnächst dann hier nochmal was Tolles geben. Aber jetzt genug der Vorrede des kleinen Hausputzes, den ich ja gerne am Anfang von so Episoden mache. Es geht um Ghostbusters. Und bevor wir in die Review gehen, erst einmal kurz der 80er-Jahre-Film Ghostbusters, der allererste Teil, ist für mich mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich verbinde ganz, ganz viel damit. Ich verbinde meine Jugend damit. Ich habe früher auch die Zeichentrickserie der Ghostbusters rauf und runter geguckt. Also The Real Ghostbusters. tatsächlich auch dieses komische andere Format Ghostbusters, das ist ganz was Wildes, also wenn ihr das mal gesehen habt, naja. Und auch den zweiten Teil, ich verbinde damit einfach auch viel Zeit mit meinem Vater, die ich damit verbracht habe, die Spielzeuge, die ich da in der Jugend hatte, und das war für mich immer so ein bisschen, ja, das ist für mich einfach ein gutes, wohliges Gefühl, als Kind natürlich auch mit so einem kleinen Grusel verbunden. Und der erste Teil steht für mich überhalb von allem, absolut. Und der Rest der Filmreihe ist ja, Höhen und Tiefen, wobei die Tiefen bis auf eine ich auch nicht so schlimm fand. Ich habe im Zuge der Vorbereitung jetzt mich entschieden gehabt, nochmal sowohl den zweiten Teil, also Ghostbusters 2, zu schauen, als auch Afterlife bzw. Legacy, also den letzten, aktuellsten auch mit quasi dem aktuellen Cast. Die beiden habe ich nochmal geguckt. Warum habe ich den ersten nicht nochmal geguckt? Naja, ich werde, wenn alles klappt, in anderthalb Wochen, da gibt es ein größeres Kino-Event, da werde ich ja, tatsächlich nur als Zuschauer mit dabei sein. Da wird dann nochmal sowohl der allererste Ghostbusters als auch dann Afterlife und jetzt Frozen Empire alle drei zusammen gezeigt. Und dann dachte ich, dann brauchst du den ersten jetzt nicht nochmal gucken, und freue mich total, den zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen. Das ist für mich tatsächlich was ganz, ganz Besonderes. Und deshalb den zweiten nochmal geschaut. Ich muss sagen, Ghostbusters 2, ich mag den ja. Also ich verstehe, dass der war damals, der hat irgendwie zu lange gedauert, bis er kam nach dem großen Erfolg des ersten. Und von der Story her ist das schon eine sehr, sehr deutliche Kopie des ersten Teils. Und über das Finale mit der Freiheitsstatue kann man sich mit Sicherheit streiten. Ist da alles komplett rund? Nee, aber ich mag die Charaktere, ich mag die, wie die miteinander umgehen. Ich finde auch den Bösewicht Viggo, finde ich so toll. Und ey, ich mag das auch, wenn da natürlich einfach ein paar Sachen nicht total rund sind. Das sind zum einen ein paar Effekte mit dem Schleim, die mir einfach nicht so super gut gefallen. Und wie gesagt, so weniger eigene Ideen, obwohl der Cast auch da für mich weiterhin super gut funktioniert und auch spannend, wenn man da nochmal guckt, wer da alles so mit dabei ist. Das ist schon ganz cool. Und wenn man sich noch die Trivia anguckt, in Ghostbusters 2 zum Beispiel, sind die Ghostbusters in so einer, ja, was ist das, in so einer Psychoklinik, sage ich jetzt mal, so wurde es damals, glaube ich, ausgedrückt. Und da ist ein Psychiater, der längere Zeit mit denen redet, und das Gesicht kommt einem so bekannt vor. Und wenn man dann irgendwann liest, naja, das ist, weil das der Bruder von Bill Murray ist. Also sowas finde ich ja sehr, sehr extrem spannend. Sowas macht dann immer Spaß. Und den mochte ich. Und habe mir dann aber auch, weil ich dachte, naja, wenn es jetzt Frozen Empire geht, knüpft doch nochmal an. Guck dir doch nochmal Afterlife bzw. Legacy. Also den letzten an, da gab es ja einen unterschiedlichen Namen in Deutschland. Ich nenne ihn jetzt Einfachheit halber Afterlife. Und einfach nochmal, um da nochmal zu gucken, hey, wie sind denn die Figuren miteinander? Wer hat da mit wem zu tun? Wenn ihr den gerade nochmal gucken wollt, ich meine, dass der auf Netflix ist. Ich habe natürlich hier stehen, weil ich alle Ghostbusters-Filme in diversen Formaten hier stehen habe. Und habe mir den jetzt nochmal angeguckt. Und deshalb vielleicht kurz zur Einstimmung, bevor es dann gleich um den neuen geht. Wie das denn jetzt mit dem ist, was dann daraus resultierend auch meine Erwartungen waren. Wie gesagt, es geht jetzt noch nicht um den neuen, erstmal um Afterlife. Und das, was das dann eben auch jetzt für Frozen Empire bedeutet. Und ich gebe euch jetzt keine Zusammenfassung davon, den guckt da selber, das ist nicht das Problem, das kriegt er hin. Aber nochmal, wie so mein Gefühl hinterher war. Denn Afterlife hat aus meiner Sicht was gemacht. Der hat es halt wirklich geschafft, schön das Konzept Ghostbusters in die neue Zeit zu bringen. Indem er auch mutig gesagt hat, wir machen viel anders. Ne? Das wird auf einmal, wir sind nicht mehr in New York. Und New York war ja irgendwie immer der fünfte Ghostbuster, sondern wir sind in einem kleinen Dorf, auf einer Farm, quasi in der Wüste und gehen dort auch mit anderen neuen Charakteren zum größten Teil ran, die halt auch einfach frischen Wind reingebracht haben. Und das mochte ich auch jetzt beim Rewatch nochmal total gerne. Sowohl die Story, die für mich viel Sinn gemacht hat, als eben auch, ja, wie gehen die neuen Figuren miteinander um, wie wird auf der anderen Seite auch das Alte gewertschätzt. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem hatte der Film definitiv Schwächen. Und es gab so zwei Dinge, wo ich gesagt habe, für den nächsten Teil, für Forest Empire, würde ich mir zwei Dinge wünschen, weil die für mich nicht so gut funktioniert haben. Fangen wir mit dem ersten an. Das erste war für mich in Afterlife, es gab zu wenig Geister. Also, was klar ist, weil es mussten erstmal die neuen Charaktere irgendwie introduced werden, da musste man erstmal mit reinkommen, neu. Aber dieses wilde und verrückte Dinge, die sind irgendwie mir dort ein bisschen zu wenig passiert. Und auch der große Endgegner, der ja auch schon bekannt war, das war mir dann leider doch nicht das, was ich mir da erwartet habe. Was okay ist für den ersten Teil einer neuen quasi, was auch immer das dann sein wird, wie viele Teile wir da bekommen werden. Aber da war schon klar, okay, im zweiten Teil, da müssen definitiv mehr Geister sein und es muss einen gewissen Gruselfaktor, aber eben auch mal was Verrücktes mit dabei haben. Und das Zweite, und da bricht mir fast ein bisschen das Herz, wenn ich das sage, ich fand im Afterlife mit das Schwächste waren leider, beziehungsweise ja, der eine Auftritt der alten Truppe. Also im Sinne von, auch das ist ein Spoiler jetzt für Afterlife, aber den werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr euch jetzt schon 11 Minuten darüber anhört. Der Auftritt von Ray, von Winston und eben von Peter Venkman, die einfach auf dem Feld stehen. Klar, es wurde kurz vorher einmal telefoniert, aber sind wieder auf dem Feld. Niemand musste irgendwie groß wohl überredet werden, das sehen wir alles nicht und retten so ein bisschen Deus Ex Machina mäßig den Tag und das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht, weil die Story war stark genug und natürlich freut man sich, die Alten wiederzusehen, aber war das nötig? Nee, war es nicht. Und ich weiß auch, dass ich damals in der Besprechung gesagt habe, wegen mir können sie damit jetzt hier zumachen, das darf es gewesen sein mit der alten Truppe und lass die neue Truppe ihre Abenteuer erleben und wir haben sie nochmal gesehen, alles ist gut und los geht's. Dann kam der Trailer jetzt für Frozen Empire und man sah, hui, auch jetzt bei der Pressetour, die sind dabei, alle drei und auch, so schien es zumindest, ziemlich prominent. Spannend da übrigens zu sehen, wenn man sich die Trailer von Frozen Empire, also von neu jetzt angesehen hat. In dem wir im deutschen Bereich bekommen haben, war es so ein Mix. Also zwischen den neueren Charakteren und Figuren und eben den altbekannten. Ich habe aber auch mal die Sachen gesehen aus, ich meine, es war Indien, also etwas Asiatisches. Und da war der Fokus schon im Trailer so sehr auf Bill Murray und Dan Aykroyd vor allen Dingen, dass ich schon dachte, oh, bitte macht nicht den Fehler, das zu, oder, ey, wenn ihr das hinkriegt, dass das alles ineinander greift und die Alten halt nicht nur in Anführungszeichen zum Lächeln und Winken da sind, sondern das spannend miteinander verknüpft wird, boah, dann schafft ihr ein richtiges, richtiges Meisterwerk. Na, und das waren aber, das war auch ein bisschen Befürchtung, dass eben das nicht funktioniert. Naja, und so ging ich dann vorhin ins Kino und war auch in meinem Lieblingskino in Köln im Cinedom. Ich habe es leider ja, zur Pressevorführung nicht geschafft, aus den Gründen, die ihr kennt, aus meiner Stimme, Krankheit, den ganzen Rotz. Naja, nicht schlimm, ab in eines der schönsten Kinos Deutschland und da dann auch in die Blackbox. Das ist so ein ganz, ganz dunkler, toller Raum mit schönen Sitzen und da habe ich mich wirklich gefreut. War auch in einer früheren Vorstellung um 17 Uhr, 17.10 Uhr, 16.50 Uhr, irgendwie sowas, ihr wisst Bescheid. Und relativ wenige Leute. Klar, Wochentag, aber 17.10 Uhr Wochentag, naja. Ich glaube, bei, weiß ich nicht, einem großen Marvel oder da wäre das anders gewesen. Hier waren außer mir, ich glaube, noch 7 Leute da. Das war nicht so viel. Aber nun ja, ne, hat noch niemand den Film gesehen. Also gucken wir mal, was draus wird. Und jetzt geht's dann auch wirklich los mit der Besprechung zu Ghostbusters Frozen Empire. Wir befinden uns 2 bis 3 Jahre nach den Ereignissen von Ghostbusters Afterlife und die Familie Spengler, also die, die es noch gibt, sind zusammen mit Gary Wilberson nach New York gezogen und wohnen mittlerweile in der Feuerwache, die wir aus Ghostbusters schon kennen. Und sie betätigen sich auch als genau das, als die Geisterjäger. Es gibt wieder Geister in New York und dementsprechend gehen sie immer mal wieder auf die Jagd. Das sind also, wie gesagt, die drei aus der Family, haben noch Podcast ab und zu mit dabei, so wie wir das kennen. Und das Ganze wurde finanziert von Winston. Winston Zeddemore ist mittlerweile ja, Entrepreneur, möchte ich sagen. Und der hat die Feuerwache gekauft und unterstützt ja auch, das wissen wir aus dem letzten Film, finanziell zum Beispiel den Laden von Ray, der ja den Okkultladen führt und der auch immer noch mit dabei ist. Und das bedeutet auch, dass die alten Geisterjäger immer mal wieder mit den neuen sprechen und so ein schöner Kontakt miteinander herrscht. Nachdem wir also wissen, wo jetzt alle stehen, kommt auf einmal jemand in den Laden von eben Ray und gibt dort etwas in Zahlung. Und zwar so, so eine runde Kugel, ja, also so ein Artefakt, möchte ich sagen. Und irgendwie scheint es etwas damit auf sich zu haben. Und es gibt eine Bedrohung, die dazu führt, dass sehr, sehr viel Kälte in die Welt kommt. Wir sehen auf dem Poster schon New York in Eis und jetzt geht es darum, wie die neue Generation der Ghostbusters mithilfe der Alten es schafft, eventuell diese Bedrohung abzuwenden. Das ist der Plot des Films und wenn man jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ist die Frage, wer damit zu tun hat. Und wir wissen, Evan Reitman ist einer, der damals den Stoff entwickelt hat, auch schon für den ersten Teil und der mit auch produziert hat, den letzten Film, zusammen mit seinem Sohnemann Jason Reitman, der da auch die Regie gemacht hat. Jetzt ist Evan Reitman 2022 leider verstorben, ist hier allerdings, tritt noch als Produzent mit auf und sein Sohnemann Jason auch allerdings sitzt ja nicht mehr auf dem Regiestuhl. Da ist jemand anders. Und zwar der gute Gil Cannon. Es kann auch sein, dass er Jill Keenan ausgesprochen wird. Ihr wisst, was ich meine. Gil Cannon, der ist mit dabei. Und wenn man sich den anguckt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum. Er hat bis jetzt drei Drehbücher geschrieben. Und zwar einmal hat er mitgeschrieben, ne, an dem Ghostbusters Afterlife. Ein Junge namens Weihnacht hat er gemacht und jetzt halt den neuen Ghostbusters. Und in der Regiearbeit hat er jetzt auch nicht super viel gemacht. Also er hat jetzt 2015 einen Poltergeist gemacht, der nichts war, laut der Bewertung. Er hat eine Folge in der Scream-Fernsehserie gemacht und da ist eine Folge jetzt auch nicht so viel. Dann ein Junge namens Weihnacht vor 2 Jahren und jetzt Ghostbusters Frozen Empire. Und da war... Also wenn man sich jetzt die Bewertung anguckt, da war nichts Dolles dabei. Dem dann so ein Franchise in die Hand zu legen, da muss man natürlich einiges von dem halten. Und nach dem Film muss ich sagen, also regietechnisch war das jetzt für mich nicht das absolute Meisterwerk, um da vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen. Aber bevor es zu negativ wird, muss ich sagen, ich habe mich total gefreut, die Charaktere wiederzusehen, vor allen Dingen die Neuen. Und die machen das halt auch, also gerade die Neuen, die machen das toll, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Ne? Weil wir haben mittlerweile so, so viele Figuren, also alle, die da von damals da sind, im Sinne von, wir haben Ray, wir haben Winston und wir haben halt auch eben Peter Venkman. Und vielleicht bleibe ich direkt bei diesen drei Figuren, denn ich finde, dass Ray, also Dan Aykroyd und auch Winston, die haben hier Figuren, die total Sinn machen. Ray als derjenige, der quasi nochmal die Geister, den Glauben an Geister, gut, das haben sie jetzt alles, gibt ja Beweise, aber der sich mit dem Okkulten auseinandersetzt, der da vielleicht auch noch ein bisschen nachforscht, der da etwas tiefer reingeht. Dann mit Winston diese neue Rolle, dass er quasi Geschäftsmann geworden ist, dass er sich nach oben gearbeitet und das Ganze jetzt auch finanziert, weil natürlich so ein Proton-Pack kostet Geld. Ja. Und die machen beide Sinn. Zusätzlich haben wir noch Peter Venkman. Und es tut mir sehr, sehr leid, das sagen zu müssen, denn ich bin ein riesiger Bill Murray-Fan. Liebe die Rolle Peter Venkman. Aber so wie er schon im letzten Film einfach nur für 2, 3 Sprüche mit da war, leider kommt er hier auch zu so einem, ja, zu so einer Witzfigur in einer Art und Weise, die es wirklich eigentlich nicht gebraucht hätte. In dem ersten und auch im zweiten Film war es ja immer diese, diese Überheblichkeit, dieser bissige Humor, der aber auch immer so ein bisschen eine Unsicherheit, eine zweite Ebene drunter gehabt hat. Aber da ging es grundsätzlich um den richtigen Humor mit dem Charme, den er hatte. Und jetzt in diesem Film, ich muss auch sagen, Bill Murray in letzter Zeit für mich jetzt nicht mehr von den Rollen so, dass ich sagen würde, ey, das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Ich hätte das hier wirklich nicht gebraucht. Und das sage ich als einer der größten Fans seiner Rolle in den ersten beiden Filmen. Das, ja, es wirkt auch so eingeschrieben. Es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie, das weiß man bei Bill Murray ja nie, nicht zu 100% gewusst, kommt er oder kommt er nicht. Und im Zweifel, wenn du die Figur rausschreibst, passiert nichts. Das ist leider ein bisschen schade. Und zusätzlich dazu haben wir dann, wie gesagt, die ganzen neuen Figuren, die auch wirklich spannend sind, aber die hier leider etwas wenig Raum kriegen. Ob das jetzt Mr. Gruberson ist, ob das jetzt die Mutti ist, also Kelly Spengler. Die einzige, die etwas größeren Raum bekommt, ist Phoebe mit McKenna Grace, die ja auch ganz, ganz prominent jetzt überall mit beworben wird. Die kriegt eine größere Storyline, wobei ich sagen muss, innerhalb der Storyline, die ich schön finde, aber sie hat da mit jemandem zu tun, möchte ich mal sagen. Und leider ist diese weitere Figur, die dort mit auftaucht, für mich nicht besonders nachvollziehbar. Ich finde die nicht gut geschrieben. Ich finde die leider sehr, ja, man sagt ja immer lazy writing. Also wenn quasi Sachen eher aus dem, was man sagt, erschlossen werden können, als dass man merkt, wie eine Figur und eine Motivation eine Figur ist. Und das passt für mich leider nicht. Zusätzlich Finn Wolfhard, ja, der ist halt da. Der kriegt so eine kleine Story noch zusätzlich, aber ich finde den sowieso ein bisschen überschätzt, um ehrlich zu sein. Das ist auch egal. Das gleiche gilt für Lucky, die für mich ein toller Charakter im letzten Teil war. Hier leider irgendwie egal. Podcast kriegt immerhin noch seine kleinen Momente. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ich mag die Figuren zu sehr, als wenn das für mich in Ordnung wäre, wenn die jetzt nur so ein bisschen beleuchtet werden. Und ihr kriegt jetzt schon ein paar Sachen mit. Zusätzlich kommen halt neue Charaktere mit rein. Einmal Nadim. Nadim ist derjenige, der das Artefakt vorbeibringt. Und den sieht man auch im Trailer schon. Und ich finde, dass der von Kumail Nanjiani gespielte Charakter hier wirklich spannend ist. Ich finde, der macht das gut. Der hat auch eine interessante Geschichte. Und der macht Sinn. Wer keinen Sinn macht, ist Walter Peck. Ihr erinnert euch noch an den allerersten Film, der mit dabei war, wo er den, ich zitiere mal, Schwanzlosen gespielt hat, der damals versucht hat, von der Umweltbehörde die Ghostbusters einzudämmen, die zu verbieten. Und auch jetzt taucht er hier wieder auf in 2-3 Szenen, völlig an seiner Motivation vorbei. Also da ging es wirklich ausschließlich darum, das Gesicht zu zeigen. Ja, und dann lass das. Also das hätte ich wirklich, also das braucht der Film nicht. Ein oder zwei Leute werden sich vielleicht freuen, den zu sehen, aber auch sehr, sehr schnell merken, vor allen Dingen in der Endszene, ja, das hätte man nun wirklich nicht, das brauchte man nicht. Janine ist auch mit dabei, Janine Melnitz, aber bevor ich jetzt in dieses komplette Aufzählen komme, und das ist der, kommt hier schon mein Hauptkritikpunkt an dem Ganzen. Für mich wirkt es so, als wenn man gesagt hat, okay, pass auf, das sind die Figuren, die wir alle unbedingt zeigen brauchen. Wir brauchen die Jungen für die neue Generation, wir brauchen die Alten für die alten Generation und wir brauchen noch ein paar Sachen, die die alten Fans eventuell erkennen. Und mit diesem ganzen Wust sagt man, und dann brauchen wir übrigens noch einen Geist, wir brauchen einen Gegenspieler, natürlich brauchen wir das. Und es wirkt so, als wenn man, obwohl der Film wirklich sehr lang ist, also der ist knappe 2 Stunden, das bräuchte er für mich nicht, schafft er es nicht, aufgrund der ganz vielen kleinen Baustellen, die aufgemacht werden, den großen Kreis quasi zu schließen. Es wirkt für mich wie eine Episode aus der alten Zeichentrickserie, die dann aber noch groß aufgeblasen wird. Und ich habe noch gar nicht davon erzählt, dass Patton Oswalt auch mal kurz da ist. Also es ist so alles, aber nichts ist komplett zu Ende gezählt und es wird mal kurz eine Bedrohung aufgemacht, die ich übrigens auch, Achtung Wortspiel, cool finde. Aber da wird zu wenig draus gemacht. Man hat um nichts Angst, es ist überhaupt gar niemand eine richtige Gefahr da. Und leider sitzt der Humor auch nicht. Nicht zu 100%. Trotzdem habe ich eine gute Zeit mit dem Film gehabt. Ich habe daran Spaß gehabt, weil ich fand zum Beispiel die Effekte, die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und mittlerweile ist das ja schon ausreichend. Wenn man sich den einen oder anderen zum Beispiel Marvel-Film oder DC Universe-Film anguckt. Das war alles wirklich okay. Es wird jetzt aber auch nicht überreizt. Ne, man sieht, wenn Geister da sind, sind die gut animiert. Wie gesagt, der große Gegenspieler gefällt mir richtig gut. Leider ist dann das Finale doch ziemlich unterwältigend. Da hätte man sehr, sehr viel mehr draus machen können. Trotzdem, die Dynamik von den Jungen und wie gesagt auch vor allem McKenna Grace, das gefällt mir wirklich alles gut miteinander, sodass ich gerne mehr sehen möchte. Na, es macht Spaß. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er große Längen hat, trotz dessen er so lang ist, weil klar, es passiert immer irgendwas. Größte Schwäche aus meiner Sicht leider, wie mit alten Rollen, wie mit Peter Venkman, wie mit Walter Peck umgegangen wird, das braucht man leider nicht und halt das Storywriting. Humor, wenn er da ist, finde ich okay. Die Effekte finde ich gut. Ich finde die Schauwerte cool. Ich mag New York, aber davon hätte es dann gerade, wenn alles einfriert, etwas mehr sein können. Ich mag den Sound. Ich mag die Ausstattung. Ich mag Ray und eben auch Winston, wie sie jetzt in ihrer neuen Form sind. Das gefällt mir alles gut. Vielleicht noch der Hinweis. Im letzten Film gab es eine Mid-Credit und eine After-Credit-Scene. Dieses Mal gibt es in Anführungszeichen nur eine Mid-Credit-Scene, die aber tatsächlich ganz lustig ist. Die kann man sich angucken, aber im letzten Film waren die dann auch etwas bedeutsamer, die beiden Szenen. Also angucken, ich finde auf jeden Fall, ich finde, der macht auch Sinn, sich den im Kino anzugucken, aber bitte nicht mit der Erwartung rangehen, dass das Ding jetzt alles auf den Kopf stellt und es kommt für mich jetzt auch nicht von der Qualität her an den letzten ran, aber also wir sind ganz, ganz weit weg von Answer the Call, damals mit Melissa McCartney, damit hat es überhaupt nichts zu tun, also so weit runter geht's nicht. Ich bin gespannt, wie dieser Film vielleicht vor allen Dingen von jüngeren Zuschauern wahrgenommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht etwas besser alt kommt als vielleicht bei, ich sag mal, meinem biblischen Alter. Aber ja, Spaß macht er für mich trotzdem. Wäre jetzt aber wirklich der Meinung, wenn das Franchise fortgesetzt wird weiter mit einem Film, dann macht das doch einfach mit der neuen Garde. Ich würde mir tatsächlich auch gerne eine Serie in dem Universum angucken. Hätte ich Bock drauf. Bin ja normalerweise kein Fan davon, aber so ein Monster of the Week-Ding mit immer mal einem abgedrehten Geist, gibt mir das. Und wenn wir nochmal zum Anfang zurückgehen, wo ich gesagt habe, was meine Erwartungen waren, die zwei Sachen, die ich gerne gehabt hätte, mehr Geister kriege ich. Ich kriege auch coole Geister. Das macht Spaß, das anzugucken, wenn es da geht. Und das Zweite, nimm die Alten weg oder bring sie richtig rein, für mich leider nicht funktioniert. So, ich hoffe, dass ich alles untergebracht habe, was ich unterbringen wollte. Ich werde mit Sicherheit auch in der nächsten Episode nochmal nach ein paar Tagen drüber nachdenken, etwas dazu sagen, wie das Ganze dann bei mir gealtert ist. Momentan bleibt es für mich aber eine Bewertung von 3,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und glaubt nicht alles, was ihr an sonstigen Besprechungen draußen hört. Das ist, ich merke, bekommen da schon wieder reingespielt, wie katastrophal dieser Film sein soll. Das ist Quatsch, das hat er nicht verdient. Er hat seine Fehler. Man muss vielleicht nicht immer in der Filmreihe erwarten, da wird die Stimme schon wieder weniger, ihr hört das, dass das auf dem Level des Peaks ist. Ja, let people enjoy things. Und vor allem, wenn Leute euch sagen, dass ihnen der Film gefallen hat, lasst ihr das machen. Erzähl noch nicht 3 Stunden, warum der nicht so gut war. Ich finde, das ist ein cleaner Fun. Schön ein bisschen Popcorn und rein in die Ghosties. Und dabei wünsche ich jetzt nochmal viel Spaß. Und bevor ich jetzt weiterrede, trinke ich nochmal einen Schluck. Oh. Nun ja, gehen wir zum zweiten Film der Woche, der jetzt gestartet ist, den ihr euch angucken könnt. Wenn ihr das denn möchtet. Und es dreht sich um Oh la la, wer wohnt? Nee, wer wohnt? Oh la la, wer ahnt denn sowas im Original? Kokoriko. Und ja, das ist ein Film, den Janosch und ich in der Sneak gesehen haben. Und dazu dann gleich vielleicht etwas mehr. Worum jelet, woran hatte ich gelegen? Es ist ein französischer Film mit Christian Clavier, den ihr ja kennt unter anderem als Asterix. Aber vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Monsieur Claude und seine Töchter und die beiden weiteren Teile, die es da gibt. Ihr ahnt euch so ein bisschen so eine Culture-Clash-Komödie, weil die Töchter von ihm damals, ja, Männer geheiratet haben aus verschiedenen, wie sage ich das, aus verschiedenen ethnischen Abstimmungen. Damals schon irgendwie aus meiner Sicht schwierig, aber großer Erfolg, deshalb ja auch drei Teile. Jetzt kommt auf jeden Fall der neue Film mit ihm und tatsächlich hat es Anlehnungen daran. Es geht nämlich um Alice und François und die beiden haben sich lieb und wollen heiraten. Das Hindernis, oh, die gute Alice kommt aus einer sehr, sehr adeligen Familie und ihr Papa, Christian Clavier, also Frederik, ja, der Frederik stellt sich natürlich für seine einzige Tochter, die er hat, für das große Anhaben, großes Schloss mit Weinanbau, geht zurück in die Revolution, weiß was ich da noch immer, die ganze Familienstammbaum ist ihm sehr, sehr wichtig. Und jetzt bringt seine Tochter doch wirklich jemanden an, der aus seiner Sicht aus dem Proletariat ist. Ja, François, sein Vater ist nämlich nur, ist Renault-Händler. Und damit gehört man zumindest aus seiner Sicht aus der Frankreich irgendwie dann doch eher zur niedrigeren Etage. Und jetzt kommt es dazu, dass die Familien sich treffen. Die Kinder sagen, hier, wir würden gerne heiraten. Vater Frederik, wie gesagt, nicht gut drauf, hat er nicht so viel Bock. Und jetzt kommt aber der Kniff. Und eine solche Komödie braucht ja einen Kniff. Ihr erinnert euch an der Vorname, wo der Kniff war, dass das Kind, wo alle zusammenkommen in der Familie, soll Adolf heißen. Oder ein Treffen, Spieleabend, alle sind zusammen und man darf seine Handys nicht mehr benutzen. Ihr erinnert euch diese Art Komödien und da schlägt das total rein, denn der Kniff ist folgender. Die gute Alice arbeitet in einem Unternehmen, das den genetischen Stammbaum aufdeckt. Das heißt, mit einer zum Beispiel Haarprobe wird die DNA des Menschen überprüft und dann kann man sehen, aus welchen Ethnien, also aus welchen Ländern sogar, setzt er sich denn theoretisch zusammen. Oh, aus dem Genpool. Sowas gibt es ja echt. Wie viel Aussagekraft dahinter steht, das ist wissenschaftlich so eine Sache. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt natürlich das, worum es gehen soll. Einer nach dem anderen von den Eltern, alle vier, wird quasi hier einmal ausgeleuchtet. Und da kommt es zu den wildesten, lustigsten. Ihr könnt es euch vorstellen. Ja, bei Letterboxd habe ich geschrieben, das ist ein Film für euch, wenn ihr Rassist seid oder eben Franzose. Ha, witzig, versteht ihr doppeldeutig. Ist egal. Es ist wirklich, es wird jeder kleinste Länder- und Eigenheiten-Gag genommen. Ich werde jetzt noch mal nicht verraten, um welche Länder es hier gehen könnte, einfach falls ihr den doch gucken möchtet, denn es gibt das Publikum dafür. Und auch hier gilt wie immer, wenn ihr daran Spaß habt, wenn ihr an sowas wie Monsieur Claude Spaß hattet, und ich kenne Leute, die das hatten, vor allen Dingen tatsächlich so in der Generation meiner Eltern, nicht meine Eltern, aber in der Generation. Und wenn ihr an sowas Spaß habt, das ist ein Film, habe ich mit Janosch auch drüber gesprochen, für die Sonntagsmatinee, ne, wo man sagt, okay, wir sind jetzt beide, weiß ich nicht, zwischen 60 und 70 in den besten Jahren, vielleicht gerade in der Rente und sagen, weißt du was, Sonntag gucken wir einen schönen Film im Kino an, trinken vielleicht noch einen Sekt dabei. Alles gut. Macht das. Dafür ist der Film gemacht. Und wenn ihr eine solche Art Komödie mögt, go with it. Für mich und übrigens auch für Janosch, der sehr genervt war. Da hätten wir mal mitschneiden müssen, hätte ich euch geben müssen. Das ist so platt. Und das ist, wie gesagt, natürlich versucht der Film, dadurch, dass er Rassisten zeigt, das Ganze doppelt zu brechen. Aber Von 10 Witzen, die er macht, sind 9 rassistische Witze. Kann man gut finden. Trifft mich tatsächlich überhaupt nicht. Sehr, sehr nervig. Ist das auch keine einzige Überraschung mit dabei. Und ja, also diese Länderstereotypen, die da gezeigt werden, ey, das ist so billig. Also das ist wirklich so, so nervig. Das braucht ihr nun. Also das braucht man nun aus meiner Sicht wirklich, wirklich nicht machen. Janosch wollte nach etwas mehr als einer Stunde gehen. Ich habe gesagt, nee, komm, wir gucken jetzt, damit wir wissen, wie es ausgeht. Also zumindest ich, er hätte natürlich gehen können. Aber die 1,5 Stunden, ja, die waren schon sehr, sehr lang. Und davon abgesehen, muss man sagen, im Kino auch 2 Leute, die natürlich genau vor uns saßen, die echt extrem nervig waren, weil betrunken oder andere Substanzen, keine Ahnung. Aber es gab im Publikum auch durchaus sehr, sehr viele, die einfach gelacht haben, denen das gefallen hat. Und dann ist das natürlich auch okay. Ne? Ich glaube, das wird ein Erfolg. Ne, manchmal ist das halt so. Ich gucke den nicht nochmal. Also auf gar keinen Fall. Ich fand den richtig, richtig schlecht. Richtig, richtig schlimm. Von mir sind das deshalb, und dann hat sich das auch mit dem Film, sind das 1,5 Hollywood-Schaukeln, die der bekommt. Ne? Muss dann auch reichen. Ja. Damit kommen wir zur kleinen Chronistenpflicht. Ich möchte zumindest noch 2 kleine Kategorien eben abhaken, damit das gehört habt. Ne? Und zum einen kurz drüber sprechen. Das ist jetzt natürlich noch nicht diese Woche, aber von der letzten Woche, wie sich die Kinocharts da zusammengetan haben. Auf der 1 weiterhin Dune Part 2. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Stark eingestiegen. Kung Fu Panda 4 auf der 2. Auch wirklich fast so viele Besucher, wie es Dune hatte. Wundert mich ein bisschen. Das Franchise ist weiter gut. Wie ich den Film fand, habt ihr in der letzten Episode gehört. Leider nicht so. Auf der 3 Zone of Interest, der natürlich von dem Oscars extrem profitiert hat und auch einfach ein Film ist, der es wert ist, geschaut zu werden, da halt einfach ein bisschen gucken. Vielleicht, ja, sollte man vielleicht nicht sagen, ist mir egal. Guckt den, wenn es geht, in ein Programmkino, wo auch das Publikum angemessen des Filmes ist. Ihr versteht mit Sicherheit, was ich meine. Auf der 4 eingestiegen, neuer Horrorfilm, Imaginary. Ich glaube, mit dem Teddybär zu leben, aber naja, das ist ja eine neue Story. Auf der 5 weiterhin Ella und der schwarze Jaguar. Auf der 6 ist eingestiegen Miller's Girl mit Jenna Ortega unter anderem. Bin ich gespannt drauf, wird aber wahrscheinlich eher was fürs Heimkino. Auf der 7 weiterhin sehr erfolgreich in der 7. Woche 1 Million Minuten. Also da hat sich der Film mit, ich glaube, Katrin Herfurth ist es, dann wirklich auch noch bewiesen, ist jetzt auch über der Million. Sehr, sehr erfolgreich. Auf der 8 die Herrlichkeit des Lebens. Auf der 9 wo die Lüge hinfällt, habe ich euch beim letzten Mal mitgebracht. Und auf der 10 Maria Montessori. Jo, das waren die Kinocharts. Und zum Abschied einfach nur noch der kurze Hinweis. Wenn ihr Poor Things nachholen wollt, der ja bei den Oscars sehr, sehr, ja, sehr, sehr erfolgreich auch mit war, dann könnt ihr den jetzt auf Disney Plus gucken. Da ist er. Wie gesagt, kein einfacher Stoff, schon definitiv mindestens streitbar. Ich habe mir den jetzt aber nochmal angeguckt, war ja da. Und ja, die Möglichkeit habt ihr, das da jetzt zu machen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ja, eine tolle Woche, viel Spaß im Kino, wenn ihr da reingeht. Lasst uns wissen, wie ihr zum Beispiel Ghostbusters fandet oder wenn ihr an Olala war. Oder ja, schreibt uns doch einfach so, wie es euch gefallen hat. Wir hören uns bald wieder, wahrscheinlich mit dem Special. Und das war's jetzt. Kuckuck, macht es gut, schwingt den Hut.